Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwo spazieren gegangen seid und ihr wusstet natürlich, wie der richtige Weg geht und da will jemand mit euch eine Abkürzung gehen. Ich habe einen Freund, mit dem habe ich zusammen in Bulgarien studiert. Also nicht in Bulgarien, aber ich habe mit einem Bulgaren studiert und als wir zusammen in Bulgarien waren zum Wandern, sagte er, wir machen mal so einen kleinen Nachmittagsspaziergang, so eine Stunde und gehen da mal auf den Berg rauf. Er würde auch eine Abkürzung kennen. Als wir nach 4 Stunden wieder da waren, habe ich gesagt, ich gehe nie wieder eine deiner Abkürzungen. Ja, du scheinst die Wege nicht so gut zu kennen. Ich glaube, solche Geschichten hat jeder von uns schon mal so ein bisschen erlebt, dass man nicht genau weiß, welchen Weg man gehen soll. Und es ist dann gar nicht so einfach, dem anderen zu vertrauen und zu sagen, hey, ich kenne den Weg. Vor allem, wenn er dann auch manchmal ein bisschen überlegt und sagt, wie war das noch, muss ich da oder da längst, dann werde ich immer schon ein bisschen nervös. Aber was passiert dann? Ja, wie achtet man aufeinander? Wie passt man aufeinander auf, dass das nicht schief geht? Ja, die beiden in der Kindergeschichte, die haben angefangen zu streiten und jeder wusste es besser. Und am Ende haben sie gedacht, ein guter Weg ist, wenn man sich trennt voneinander und jeder macht so sein Ding. Ja, und jeder kann den Weg gehen. Und mal ganz im Ernst, es ist doch schön, wenn man was alleine macht, da kann man immer alles selber entscheiden. Und weil man ja immer alles auch besser weiß, funktioniert das dann auch immer am besten. Die Erfahrung ist vielleicht manchmal so, aber doch in den meisten Fällen, glaube ich, dann doch eher anders, dass ein paar mehr Gedanken einer Sache besser tun, als wenn man sich immer nur alleine Gedanken macht. Ich möchte gerne mit euch heute über einen Bibeltext nachdenken, den der Apostel Paulus geschrieben hat im Hebräerbrief. Und wir wollen lesen im Hebräer Kapitel 3 und dort die Verse 12 und 13. Und da schreibt Paulus, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der geschrieben wird an die Hebräer. Das heißt also an all die Menschen, die damals gelebt haben, die einen Hintergrund im Volk Israel hatten. Das heißt also, die Geschichte des Volkes Israels kannten. Und wenn man sich die alttestamentliche Geschichte des Volkes Israel anschaut, dann muss man einfach sagen, dass das Volk Israel nicht dafür bekannt war, sehr treu zu ihrem Gott zu sein. Es gab immer mal Phasen, wo sie sich sehr von Gott geführt gefühlt haben und wo sie das auch zugelassen haben, aber an den meisten Stellen waren sie doch eher widerspenstig und sagten, na Gott, ob das der richtige Weg ist. Und so mancher König der Israeliten hat auch gerne mal so seinen eigenen Weg genommen und hat gesagt, na, der liebe Gott hat das gesagt, aber eigentlich mache ich doch lieber was anderes. Und das Volk hat am Ende dafür teuer bezahlen müssen. Und das ging so lange gut, bis Gott endlich gesagt hat, jetzt ist es einmal vorbei und hat das ganze Volk Israel zerschlagen. Und deswegen finden wir dort im Orient, auch überall in der Geschichte und auch in der Historie, immer wieder Siedlungen von Juden, weil sie umgesiedelt wurden und letztendlich auch ihr Land, was Gott ihnen eigentlich versprochen hatte, verloren haben. Aber danach haben die Juden dann doch ein bisschen mehr von der Treue so davon gehabt. Und der Apostel Paulus, der setzt hier ein im Hebräerbrief und dieser Text geht voraus und er sagt eigentlich in den Versen vorher, dass es so war, dass eure Väter sich immer wieder mal widerspenstig gezeigt haben. Dass eure Väter immer wieder mal in Zweifel gezogen haben, ob Gott wirklich der wahre Gott ist. Und dass Gott, ob Gott wirklich alle Kraft hat und dass Gott doch ein Zeichen geben soll. Und der Paulus setzt hier an und sagt, achtet deshalb darauf, liebe Brüder, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch, wie eure Vorfahren, von dem lebendigen Gott abwendet. Ihr habt gemerkt, ich habe eine andere Bibelübersetzung genommen. Und wir merken, wenn ihr in euren Bibelübersetzungen liegt, dieser Text kann man sehr schön umschreiben. Und es geht eigentlich darum, dass unser Herz widerspenstig ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt. Aber wenn jemand kommt und sagt, mach das bitte, ich weiß nicht, in den meisten Fällen regt sich in mir auch immer ein bisschen Widerstand. Ja, warum soll ich das machen? Ja, ist der viel schlauer als ich? Ja, weiß der das besser? Ja, und es ist nicht immer so ganz einfach für unsere Seele, zu sagen, okay, ich ordne mich einfach mal unter und mache das, was der andere sagt. Vor allem auch, wenn es nicht um ein Arbeitsumfeld geht, ja, wo man sich sagen kann, okay, der bezahlt mich ja dafür, dass ich das tue, was er sagt. Sondern wenn wir so in unserer Freizeit sind und euer Nachbar würde kommen und sagen, geh doch mal hin und mäh doch mal deinen Rasen noch mal einen Zentimeter kleiner. Das sieht besser aus. Was würdet ihr denken? Und sagen, naja, mäh du mal deinen Rasen selber, ja? Ja, oder wenn du willst, dass mein Rasen kürzer ist, dann komm doch mit deinem Rasenmäher rüber und mäh es selbst. Ja, und lass mich aber in Ruhe, ja, sag ich habe das so gemäht, wie ich das gut finde. Und genau über dieses Thema redet der Paulus hier eigentlich, diese Widerspenstigkeit, die so ein bisschen in uns Menschen drin ist. Und er sagt am Ende, dass wir keine bösen und ungläubigen Herzen haben sollen, Gott gegenüber, damit wir nicht im Widerstand von Gott leben. Und die Frage ist, was ist ein böses und ein ungläubiges Herz? Und spannend ist, wenn ich das so lese mit meinem Verständnis von heute, dann würde ich sagen, das Herz ist so ein bisschen Ausdruck meines Charakters, oder? Wenn wir sagen, der hat ein böses Herz, dann meinen wir, der ist ein böser Kerl, ja, der ist so vom Wesen her ein schlechter Mensch, wenn der ein nicht so gutes Herz hat. Aber das wollte der Paulus überhaupt nicht sagen, weil für den Hebräer war das Herz gar nicht der Platz dafür zu sagen, das ist mein Wesen, sondern das Herz ist das Zentrum meiner Gedanken gewesen, meines Verstandes gewesen. Und wenn er hier sagt, lasst uns kein böses und ungläubiges Herz haben, dann sagt er, lasst uns mit dem Verstand nicht böse und ungläubig sein. Mal ganz ehrlich, wenn wir heute von unserem Herz reden, dann sagen wir, naja, was soll ich tun? Wenn mein Herz doch sagt, ich liebe diese Person, wie kann ich dann mit meinem Verstand sagen, ich liebe sie nicht? Funktioniert ja auch schwierig, oder? Oder wenn mein Herz sagt, ich würde jetzt lieber schwimmen gehen, als irgend in einem Vortrag zu sitzen, da ist es doch schwierig, mit dem Verstand zu sagen, liebes Herz, jetzt sei mal still, wir hören jetzt schön dem Vortrag zu. Aber wenn das Herz doch irgendwo hin will, da merken wir, es ist gar nicht so einfach, unser Herz zu bewegen, unser Herz zu verändern. Für die Hebräer war das anders, weil die Hebräer gesagt haben, das Herz sind nicht meine Gefühle, ist nicht der Teil in mir, den ich nicht steuern kann, der so ein Stück gewachsen ist aus meinen Empfindungen und auch aus meinen Erfahrungen, sondern das Herz ist das Zentrum meines Denkens. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann bedeutet das, wenn unsere Gedanken nicht auf Gott gerichtet sind, dann werden daraus böse Taten folgen. Das heißt also, wenn ich mich nicht mit Gott beschäftige, nicht mich mit dem beschäftige, was Gott eigentlich in meinem Leben will, werde ich andere Dinge tun. Und die Geschichte zeigt, dass zwangsläufig daraus Dinge passieren werden, über die Gott sagt, die finde ich nicht gut. Die werden dich in deinem Leben nicht weiterbringen. Und wenn man so ein bisschen Lebenserfahrung hat und vielleicht so 20, 30 Jahre lang das mal in seinem Leben beobachtet, dann muss man in den meisten Fällen sagen, Gott hat da nicht so ganz Unrecht. Immer da, wo ich so mit meinem Kopf vielleicht irgendwas durchsetzen wollte, stellt sich am Ende dann spätestens raus, dass es vielleicht am Ende doch nicht ganz so gut war, wie ich es mir vorgestellt habe und dass am Ende etwas passiert, was ich vielleicht gar nicht wollte und was mich gar nicht weitergebracht hat. Und wir kommen einfach dazu, wenn das so ist, dass wir böse und ungläubig sind, dann zeigt sich das aus meiner Sicht immer an zwei Punkten. Nämlich, dass wir als Menschen egoistisch werden und dass wir als Menschen egozentrisch werden. Und vielleicht sagt ihr, naja, was ist das Gleiche? Ja, das ist nicht das Gleiche. Das Egoistische, das ist so dann, was dann so ein Stück in Neid und Gier in uns aufkeimt, ja, in Konkurrenz aufkeimt. Ja, alles, was ich brauche, das will ich für mich haben. Ja, der andere, der ist mir nicht ganz so wichtig, Hauptsache ich habe mein Auskommen. Ja, gipfelt dann so in dem Ausspruch, den kennt ihr von mir, ja, der so in der Gesellschaft auch herumläuft, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ja, so, ne, wenn du immer nur guckst, dass du deinen Vorteil hast und wenn das jeder Mensch so macht, dann hat ja jeder Mensch einen Vorteil. Leider ist es nicht so, ja, weil wenn ich meinen Vorteil erreiche, wird es immer vielleicht für einen anderen zum Nachteil sein, ohne dass der sich vielleicht dagegen wehren kann, weil der eben nicht so stark ist und so durchsetzungsfähig ist wie ich. Und das ist so, ich denke, so das Erste, was so passiert, was den Menschen von Gott ein Stück wegbringt. Dieser Gedanke, ich muss alles für mich gut machen. Und eigentlich finden wir diesen Gedanken gar nicht schlimm und ich auch nicht. Denn wenn wir morgens aufwachen, dann überlegen wir ja nicht, was wird heute für den anderen Gutes getan, was ich für den Gutes tun kann, sondern wir gehen ja erstmal unseren Tag durch, oder? Ich denke, so mache ich das zumindest. Ich überlege mir, was passiert heute an diesem Tag, wo kann ich vielleicht mal eine Pause machen, wo muss ich mal arbeiten, wo muss ich dies machen, wo muss ich jenes machen. Und man überlegt sich, wie man das am besten für sich machen kann. Und so plant man seinen Tag. Nicht immer geht der Tag dann so zu Ende, wie man ihn geplant hat, aber zumindest überlegt man sich, wie es so ist. Und andere Menschen spielen da eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Vielleicht noch in der Familie, ja, dass man sich überlegt, was sein Ehepartner oder was die Kinder noch machen. Aber dann hört es meistens auch schon auf. Und dann fängt dieser Gedanke an, auch ein Stück zu keimen. Und ich glaube, das ist das, was der Paulus hier auch meint. Und wenn man sich dann nicht überlegt, welche zusätzlichen Aufgaben wir eigentlich als Mensch brauchen, um in einer Gesellschaft auch zu funktionieren und zu überleben, dann fängt man an, diesen egoistischen Gedanken im Leben auch immer weiter fortzusetzen. Und wir merken das, da wo Gott keine Rolle spielt, spielt dieser Gedanke eine sehr, sehr große Rolle, dass ich immer in meinem Leben das Beste für mich brauche. Und der zweite Punkt, den ich so sehe, ist, dass wir anfangen, egozentrisch zu werden. Und das bedeutet, mein Ego, mein Ich, das ist ja ein Wort, was aus dem Griechischen kommt, steht immer im Zentrum, immer in der Mitte. Und das wird immer daran deutlich, dass man immer schaut, dass man wahrgenommen wird. Das ist nicht in der Persönlichkeit von allen Menschen so deutlich, aber es fängt schon an, ja, dass man wahrgenommen werden will. Ja, warum wird der denn gelobt und ich nicht? Auf der Arbeit ist das oft so. Ja, warum kommt denn der Chef und sagt, hey, das hast du gut gemacht? Ja, und zu mir sagt er das nicht, habe ich denn so viel schlechter gearbeitet? Ja, und man findet das nicht gut, ja, dass man auch nicht mit im Zentrum steht. Und man fragt sich, warum ist das so? Und man versucht dann Dinge zu machen, damit man im Zentrum steht, dass man wahrgenommen wird. Weil Wahrnehmung, wenn andere einen wahrnehmen, ist das immer auch ein Zeichen von Wertschätzung. Es ist immer auch ein Zeichen von gesteigertem Selbstwertgefühl. Und das ist, denke ich, auch für uns wichtig, dass wir wissen, welchen Wert wir haben. Und je mehr Wert wir haben, umso besser ist es doch. Ja, je wertvoller wir sind, umso besser ist es auch, wenn wir uns umso wertvoller darstellen. Und diese beiden Punkte, egoistisch zu sein und egozentrisch zu sein, führen im Laufe der Zeit davon, dass wir uns immer weiter von Gott entfernen, weil Gott eigentlich möchte, dass wir uns viel mehr zu den anderen Menschen hin entwickeln und viel mehr für andere Menschen tun. Und wie sagt der Paulus das hier nochmal im genauen Wortlaut? Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Und immer dann, wenn ich mich mir selber zuwende, wende ich mich von meiner Aufmerksamkeit natürlich von allen anderen ab. Und Paulus sagt natürlich im Endeffekt auch von der Konsequenz, ich wende mich auch Gott ab. Und wenn wir ganz ehrlich sind und ich das auch in meinem Leben so beobachte, je mehr ich für mich selber tue, je mehr ich mich auf mich selber konzentriere, umso weniger Zeit und Möglichkeiten sehe ich auch, dass Gott in meinem Leben Raum gewinnen kann, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin. Aber Paulus bleibt an der Stelle nicht stehen und sagt nur, pass auf, ja, pass auf, dass er das bloß nicht tut, sondern er sagt auch, was kann man dagegen tun, dass das so ist, dass Egoismus und Egozentrik in meinem Leben sich verbreitet. Was kann ich dagegen tun? Er sagt, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Wenn ihr in eure Bibelübersetzung schaut, da steht bei dem einen oder anderen vielleicht von euch nicht nur ermutigt, sondern auch Ermahnung. Und ich weiß nicht, wenn ihr so das Wort ermahnen hört, ja, und ihr den Auftrag habt, geht mal hin und ermahne jemanden. Was denkst du dann? Ja, wahrscheinlich, da musst du mal ordentlich schimpfen. Ja, da musst du mal zurechtweisen. Und das hat immer etwas mit Strenge zu tun. Ja, wenn man jemanden ermahnt, dann geht man nicht hin und lacht und ist freudestrahlend und umarmt den noch. Und das ist doch nicht das Wesen von Ermahnung, was wir so vor Augen haben. Aber genau das ist das Wesen von Ermahnung, was Paulus hier vor Augen hat. Ermahnung hat nichts damit zu tun, dem anderen niederzumachen, ihn zu beschimpfen, ja, oder ihn öffentlich bloßzustellen, ihm Schwierigkeiten zu machen, ihm zu sagen, oh, das hast du verkehrt gemacht, ja, das musst du mal besser machen. Ja, so wie der Nachbar, ne? Mach mal deinen Rasen kürzer. Das ist eher wie eine Ermahnung, ja, als wenn ich nichts könnte. Und der Paulus sagt, und trotzdem brauchen wir das, weil wir nicht merken, dass wir uns plötzlich um uns selber drehen, weil wir plötzlich nicht mehr merken, dass wir so stark an uns selber hängen, dass wir das brauchen, dass wir gegenseitig einander uns sagen können, hey, das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Ja? Magst du dich nicht ein bisschen von dir selber lösen und geh woanders hin? Und wenn wir ehrlich sind, keiner möchte so eine Botschaft überbringen, oder? Möchtet ihr jemand anders aus der Gemeinde sagen, du bist zu egozentrisch oder du bist zu egoistisch oder du denkst zu viel an dich und deine Belange? ist keine Botschaft, die uns, sage ich mal, Freudentränen in die Augen zaubert, sondern eigentlich eher eine gewisse Bedrücktheit und eigentlich möchte man sich gerne davor drücken. Aber der Paulus sagt, in einer Gemeinschaft von Menschen, die an Gott glauben, ist das wichtig, dass wir miteinander so reden können. Und zwar ohne, dass da was zurückbleibt. Ohne, dass man den anderen verunglimpft oder vielleicht im Hinterstübchen denkt, na, der blöde Hund, der ermahnt mich hier und selber macht das genauso. Und wenn ich mir das anschaue, dann braucht dieses tägliche Ermahnen erstmal einen liebevollen Umgang. Das heißt, dieses Ermahnen wirklich auch als Ermunterung zu sehen. Und das ist immer ganz schwierig. Also mir passiert es oft, wenn ich Leute besuche, ja, was willst du denn? So die erste Frage immer, warum kommst du mich besuchen? Ja, und wenn ich sage, ich will dich einfach nur mal so besuchen, dann sagen die, ja, das so im Hinterstübchen merkt man schon so ein bisschen, das glaube ich nicht, ja, da ist doch irgendwas, du willst doch irgendwas. Und manchmal merke ich so, wenn ich wieder gehe, dann ist so eine gewisse Erleichterung da. Jetzt ist er wieder gegangen. Ja? Also er hat gar nichts zu sagen gehabt. Will er mich jetzt ermahnen? Will er mir irgendetwas sagen? Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Wahrscheinlich erlebt ihr das nicht so sehr. Aber bei mir ist das so. Und ich merke, ich finde das schade, dass wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, immer eine Angst haben müssen, dass jemand uns etwas sagt, dass wir vielleicht Dinge anders machen könnten. Der Paulus sagt, das ist so wichtig, dass wir das tun. Das muss so etwas Natürliches sein. Es muss täglich passieren. Nicht nur einmal die Woche im Gottesdienst, sondern täglich müsste das passieren, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und uns sagen können, oh, das, was du da machst, das finde ich aber ein bisschen egoistisch. Da denkst du doch nur an dich. Ohne, dass man sich angegriffen fühlt. Und ihr hört ja meine Worte und ihr merkt ja, wenn das euch einer sagen würde und auch einer mir sagen würde, das würde an mir kratzen. Ich merke, das ist nicht so in unserer Gesellschaft, in unserer christlichen Gemeinschaft auch nicht. Und vielleicht führt das auch dazu, dass wir so manche Schwierigkeit auch in unseren Gemeinden haben, miteinander umzugehen, weil wir das nicht tun. Täglich miteinander darüber reden, wie wir so auf andere wirken und was wir mit anderen so machen. Vielleicht fehlt der liebevolle Umgang. Vielleicht fehlt auch das ehrliche Interesse am anderen. Vielleicht ist unsere Egozentrik schon doch weiter fortgeschritten, als wir denken. Vielleicht glauben wir, dass wir noch sehr christliche Menschen sind, aber im Grunde genommen wir eigentlich gar kein Interesse mehr an dem einen oder dem anderen haben. Wo haben wir denn noch wirklich christliche Gemeinschaft? Wer möchte das denn? Könnt ihr euch vorstellen, jeden Tag hierher zu kommen zum Gottesdienst? Jeden Abend, 19 Uhr bis 21 Uhr? Wir haben so viele andere Verpflichtungen. Aber wie wichtig ist uns das, hier zu sein? Ich will nicht sagen, dass wir es machen sollen, aber wenn wir uns diese Dinge vorstellen, wir merken, dass wir irgendwo unsere Grenzen haben, dass wir einfach sagen, und je größer unsere Grenzen sind, desto schwieriger wird es auch sein, so eine christliche Gemeinschaft wieder ins Leben zu rufen, weil so eine Bewegung schon bereits im Gange ist. Und wer ist bereit, sich korrigieren zu lassen? Wer ist bereit, sich verändern zu lassen? Weil was gehört dazu? Zur Korrektur gehört natürlich auch Demut, sich Dinge sagen zu lassen. Und zwar nicht nur mit den Zähnen auf Zähne gebissen und sagen, na gut, dass du mir das gesagt hast, ich freue mich darüber, herzlichen Dank, ja, sondern dass man das wirklich nimmt und sich fragt, hat er nicht recht? Vielleicht mal ausgenommen von der Art und Weise, wie man das gesagt bekommt, einfach mal den Kern der Botschaft zu nehmen und zu sagen, stimmt das nicht auch ein Stück? Hat die Person nicht recht? Ist da nicht auch was dran für mich und mein Leben? Zeige ich dann Schwäche, wenn ich mich verändere? Ist das ein Eingeständnis, dass ich ein großer Sünder bin, wenn ich mich einem Ratschlag oder einer Korrektur eines Bruders oder einer Schwester beuge und mich danach verändere? Wird uns das nicht manchmal auch als Kleinglauben ausgelegt? Der Paulus sagt am Ende, wofür das gut ist. Damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Wie kann man von der Sünde überlistet werden? Ich glaube, das geht gar nicht so einfach, wenn man wirklich wie die Hebräer mit ihrem Herzen zu Gott steht. Das heißt also, ihren Verstand und das, was sie denken, woran sie glauben, alles auf Gott richten, wie will man dann von der Sünde überlistet werden? Wenn man sich in Gottes Wort auskennt, wenn man weiß, was Gott gerne möchte für unser Leben, wie kann man da von der Sünde überlistet werden? Der Paulus sagt, das geht schon. Wenn du dich immer wieder nur alleine als ein Mensch siehst, der weiß, wie alles richtig geht. Wenn du glaubst, dass du es ganz alleine kannst, wenn du glaubst, dass du weißt, was richtig in deinem Leben ist, wenn du glaubst, dass du weißt, was Gott eigentlich will, wenn du glaubst, dass du weißt, wie alles funktioniert im Leben. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Wenn man glaubt, die Kontrolle zu haben im Leben, wenn man glaubt, dass man sein Leben sehr erfolgreich lebt und dass es eigentlich ein gutes Leben ist und dass man so alles weiß, was so passiert. Ich bewundere Menschen, die manchmal wissen, was Gott so in ihrem Leben alles will. Und die sagen dann immer, ja, Gott möchte gerne, dass ich das tue oder Gott will, dass ich dieses oder jenes tue. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob ich das, was ich tue, wirklich so mit dem Willen Gottes in Einklang bringe. Ich weiß nicht immer, ob das, was ich da als Gottes Willen ausgemacht habe, wirklich Gottes Willen ist. Weil so direkt redet Gott nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob das eine Schwierigkeit ist, weil Gott nicht so mit mir redet. Aber ich merke einfach, es ist nicht so einfach. Ich empfinde das nicht so. Und hinterher stelle ich manchmal fest, dass Menschen zurückrudern und die Schaden leiden, weil sie dem Auftrag Gottes gefolgt sind und dann sagen, ah, vielleicht war das doch nicht Gottes Auftrag. Es ist nicht so einfach zu wissen, was Gott in unserem Leben will. Und deswegen, glaube ich, ruft Paulus uns auch hier auf, das Korrektiv der Gemeinschaft auch mehr wahrzunehmen. Als Gemeinde zu leben und zu wissen, dass der andere auch manchmal was weiß. Auch manchmal von Gott inspiriert ist und auch manchmal weiß, was für mein Leben gut ist und nicht nur, was für seins gut ist. Und vielleicht müssen wir da auch ein bisschen mehr hinhören, damit Sünde uns nicht überlistet und wir manchmal blind werden für das, was wirklich zählt. Und dabei geht es nicht darum, dass wir den Balken in unserem Auge haben und den Splitter des anderen rausziehen wollen, sondern dass wir uns vielleicht weniger mit dem Balken des anderen beschäftigen, sondern vielleicht wirklich mit diesem eigenen Splitter, der auch in unseren Augen drin ist, den Jesus auch nicht wegleugnet und der uns vielleicht auch in eine Rotation versetzt, die uns weiter von Gott abdriften lässt. Und am Ende sagt er, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Wie kann man hart werden gegen Gott? Seid ihr schon mal hart gegen Gott gewesen? Ich bin schon oft in meinem Leben hart gegen Gott gewesen. Immer dann, wenn Gott in meinem Leben irgendetwas zur Veränderung bringen wollte, ist meine erste Tendenz, immer ein bisschen härter zu werden. Wenn ich meinte, etwas zu sehen, wo Gott sagt, na komm, geh doch mal diesen Weg, dann wehre ich immer ab. Das kann ich nicht, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht, die Kraft habe ich nicht. Ist das wirklich dein Wille? Woher soll ich das wissen? Kann ich den Weg gehen? Was kommt am Ende dabei raus? Wird es gut sein? Wer kann das wissen? Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht das so, ja, dass man ganz schnell, wenn man diese innige Verbindung zu Gott nicht jeden Tag erneuert, dass man ganz schnell auch sich auf ein Plateau zurückzieht und sagt, da bin ich, da bleibe ich, da bin ich in Sicherheit. Und wie soll man da rauskommen? Wenn man immer hart bleibt mit sich selber und mit dem, was man so als Errungenschaft für sich und sein Leben gefunden hat. Leben ist immer ein Zeichen davon, dass sich etwas entwickelt. Und wenn man so eine Blume sieht, die wächst und gedeiht, dann muss man einfach sagen, dass es im Zeitraum dieser Blume, in der sie existiert, ja nicht nur schöne Zeiten gibt. Also wenn ich so nach dem Winter hinten so auf unserer Terrasse mal so unseren Grünstreifen begutachte, dann muss ich sagen, was für ein Chaos und Durcheinander. Alles an verfaulten Blättern liegt da und Unkraut ist gewachsen und dies und jenes. Und nur ein paar Wochen später mit einmal ein bisschen Pflege, plötzlich wachsen die Pflanzen wieder heraus und die Blumen tragen ihre Blüten und es sieht wunderschön aus. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das noch vor ein paar Wochen aussieht. Es ist nicht immer so im Leben, dass alles so gut ist, dass immer alles so toll ist, dass immer alles prächtig aussieht. Und man kann eine Rose auch nicht, sage ich mal, so lange konservieren, dass sie ein Leben lang diese Form behält. Irgendwann wird die schönste Rose auch verblühen und irgendwann die schönste Blume einfach abknicken und einfach darauf warten, dass es von vorne losgeht. Und ich glaube auch, dass Jesus gerade dieses Bild des Lebens, des Wachsens benutzt, um uns deutlich zu machen, dass es immer wieder auch Phasen gibt, wo wir in unserem Leben auch einen Neuanfang machen müssen, wo wir unseren Anfang verändern müssen. Wir können uns nicht auf ein Plateau setzen und meinen, dass uns nichts mehr bewegt. Und das heißt hart werden, fest werden, unbeweglich sein, unbelebendig sein. vielleicht sogar schon abgestorben sein. Und ich weiß nicht, ob das ist, was wir für unseren Glauben wollen und wünschen. Ich wünsche es mir nicht. Und wenn ich mir diesen Text nochmal so in der Gänze durchlese, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Das wünsche ich uns, dass wir das ernst nehmen können, dass wir darauf achten, was der andere tut. Es ist keine Einmischung, soll auch nicht so verstanden werden, von dem, der es tut und noch von dem, der es bekommt, sondern dass wir einander respektieren, vielleicht auch als Botschafter Gottes für den anderen. Dass wir dieser Rotation der Sünde, die so dafür sorgt, dass wir uns immer mehr um uns selber drehen, dass wir so eine Gegenbewegung starten. Und dazu können wir leider nicht anfangen, dass einer damit beginnt. Das funktioniert nicht, sondern damit müssen wir alle beginnen. Und vielleicht nutzen wir einfach die Zeit, darüber nachzudenken, wo ich beginnen kann, einfach dieser Rotation gegen Gott, eine Rotation zu Gott hin, hinzubekommen in unserem Leben und uns vielleicht auch ein Stück verändern zu lassen. Amen.